willst ins Röntgen? Das sind doch die bösen Strahlen. Nein, ja, natürlich sind die Strahlen da, aber wir wissen ja damit umzugehen. Wir selber, wir MTRs, sind ja das beste Strahlenschutzmittel, was es überhaupt gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu Radiologisch, dem Podcast rund um radiologische Themen. Wir sind Gloria und Mira und laden euch auf eine Audioreise in die spannende Welt der Radiologie ein.
Mit einem Mix aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, neuesten Entwicklungen und menschlichen Geschichten öffnen wir aktuelle Themen der Radiologie für ein breites Publikum.
Ob medizinisches Fachpersonal, Patienten, Angehörige oder allgemein Gesundheitsinteressierte, dieser Podcast bietet für jeden etwas, sodass es am Ende einer Folge heißt Radio.
Logisch. Woran denkst du beim Wort Influencer?
Da denke ich an Personen, die bei Social Media aktiv sind und ihre Follower zu ja, Themen aus Lifestyle und dem Fashion-Bereich beeinflussen bzw. inspirieren, besser gesagt.
Das ist interessant. Mir geht es da nämlich genauso. Man denkt als erstes an Fashion, Lifestyle, solche Themen, solche Bereiche. Mhm. Allerdings haben wir gelernt, dass es auch Influencer in unserer Branche der Radiologie gibt, die sogenannten Radfluencer.
Dann lass uns doch mal mit einem Radfluencer sprechen. Wir haben uns den wohl bekanntesten MTR Deutschlands eingeladen, um mit ihm über Themen wie Nachwuchsförderung und die Sichtbarkeit des Berufs zu sprechen. Hört selbst! Heute haben wir einen echten Insider und langjährigen Wegbegleiter von Metron zu Gast, nämlich Alex Riemer. Als MTR kennt er die Welt der Radiologie wie seine Westentasche und ist seit Jahren fester Bestandteil unserer Community. Ob als Referent auf Kongressen oder bei der gemeinsamen Erstellung von Content, Alex bringt immer wertvolle Einblicke und Expertise mit. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf seinen Beruf, den Alltag als MTR und seine Perspektive auf die Entwicklung der Branche. Freut euch auf Geschichten aus der Praxis und wertvolle Tipps, wie man es aus der Dunkelheit ins radiologische Rampenlicht schafft. Herzlich willkommen, lieber Alex.
Einen wunderschönen guten Tag. Wow, was für eine schöne Anmoderation. Vielen lieben Dank. Ich fühle mich sehr geehrt, freue mich total, hier dabei sein zu können und ja, und auf das, was wir jetzt in der nächsten halben Stunde so alles machen werden.
Perfekt, wir freuen uns auch sehr. Zu Beginn haben wir natürlich auch eine Icebreaker-Frage an dich. Diese lautet: Welches radiologische Klischee würdest du gerne ein für alle Mal aus der Welt schaffen?
Mir fallen gleich ganz viele ein. Also am liebsten wäre mir, dass alle immer der Meinung sind, wir würden nur Knöpfchen drücken. Und ich selber weiß, dass es anders ist. Und man kommt zwar mit Knöpfchen drücken klar, aber es gehört halt doch eine ganze Menge mehr dazu, als nur Knöpfchen zu drücken. Und das ist ja auch, dem habe ich auch mein Leben gewidmet, damit die Leute auch ein bisschen mehr als nur Knöpfchen drücken. Also das ist so, da ist es deutlich mehr. Sieht zwar so aus, aber es ist deutlich mehr dahinter.
Okay, das werden wir heute natürlich auch noch ein bisschen näher beleuchten und das nochmal ein bisschen präsentieren, was da mehr dahinter steckt.
Sehr gerne.
Du hast einmal bei LinkedIn gepostet: Ich bin MTR geworden, weil Zauberer kein Beruf ist. Erklären wir zunächst unseren Zuhörenden, die nicht vom Fach sind: MTR ist die Abkürzung für medizinische TechnologInnen für Radiologie. Genau. Was würdest du Menschen sagen, die noch nie etwas davon gehört haben, welche Bedeutung dieser Beruf für die Patienten, deren Diagnostik und die Therapieplanung hat?
Okay, also wir MTRs sind, so sehe ich das zumindest und so habe ich es eigentlich von Anfang an gesehen, die Schnittstelle zwischen den diagnostischen Wünschen der Radiologen und Radiologinnen und dem Gerät. Und das heißt, wir müssen in irgendeiner Form schauen, worum geht es, was wird gewünscht, worum geht es bei der einzelnen zu untersuchenden Person. Und dann müssen wir schauen, wie kriegen wir das bestmögliche Ergebnis hin, um natürlich dann einen wesentlichen Beitrag zu leisten, wie die Therapie weitergeht, dass gute Diagnostik gemacht werden muss und so weiter. Und wir sind eben nicht nur derjenige, der das Knöpfchen drückt oder diejenigen, die das Knöpfchen drücken und das CT bedienen oder das konventionelle Röntgen, das werden wir auch noch wahrscheinlich drüber sprechen, ein sehr facettenreicher Beruf, sondern wir haben natürlich auch noch den Patienten, mit dem wir arbeiten müssen. Der kommt mit Angst und Unsicherheit und Sorgen und all diese Dinge auch mit aufzugreifen, damit umzugehen, der zu untersuchenden Person das alles so angenehm wie möglich zu machen. Also im Prinzip eine schöne Mischung aus Technik, Umgang mit Menschen und einem unglaublich wesentlichen Beitrag zur modernen Diagnostik, den wir leisten.
Ja, also auf jeden Fall ein Job mit viel Verantwortung und auch vielen Facetten, würde ich zusammenfassen.
Genau, absolut. Ja. Also der ist extrem facettenreich, ja.
Danke, lieber Alex. Du hast mir auf jeden Fall schon meine nächste Überleitung geklaut.
Entschuldigung.
Meine nächste Überleitung sollte nämlich heißen, früher hörte man häufiger einen Satz, der dem entgegensteht, nämlich es handelt sich nur um Knöpfchen drücken. Vermutlich setzt du dich auch deshalb für mehr Sichtbarkeit deines Berufs ein. Was sind deiner Meinung nach die größten Missverständnisse oder Wissenslücken, die es hier zu schließen gibt?
Also zum einen, klar, haben wir schon drüber gesprochen, das Knöpfchen drücken. und zum anderen ist halt total schade, dass wir, dass dieser Beruf, und zwar jetzt nicht erst seit kurzem, sondern eigentlich noch nie so richtig aus, das habt ihr ja so schön am Anfang gesagt, aus der Dunkelheit, ne, aus, wir sind ja oft so die Kellerkinder, ne, weil die schweren Geräte oft im Keller stehen. Und ganz viele kennen diesen Beruf gar nicht. Auch als ich kenne den Beruf, da meine Mutter den gleichen Beruf hat. Und damit wusste ich irgendwann, ich will diesen Beruf erlernen, auch wenn meine Mutter das erstmal nicht wollte, sondern sie wollte, dass ich was Anständiges lerne. Aber ich habe gesagt, besseren Beruf gibt es nicht, und stehe ich auch heute noch dazu. Aber wenn junge Leute in Berufsinformationszentren oder Ähnliches gehen, oder man hört dies von diesem Beruf sehr, sehr wenig. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und darüber hinaus kommt auch noch hinzu, es gibt eine große Studie von dem Institut für Krankenhaus, irgendwas, ich weiß nicht genau. Mhm. Im Jahr 2030 fehlen uns 8.500 MTRs, weil halt sehr viele in Ruhestand gehen, Jahr 2030 in den Kliniken, nur in den Kliniken. Mhm. Und das ist auch so ein Grund, weswegen sich jetzt so eine kleine Community gegründet hat, die sagen, wir wollen diesen Beruf auf allen sozialen Medien, also sehr selbst engagierte Leute, die sagen, wir wollen das da einfach ein bisschen Sichtbarkeit kriegen.
Du hast gerade schon gesagt mit Social Media, also Sichtbarkeit und Social Media. Heutzutage ist es ja dank Social Media im Prinzip jedem möglich, Sichtbarkeit zu erlangen. Du selbst bezeichnest dich als Radfluencer, also eine Kombination aus den Worten Radiologie und Influencer, nehme ich an. Genau. Wie bist du dazu gekommen, deinen Beruf bei Social Media sichtbar zu machen und Radfluencer zu werden?
Mir geht es halt wirklich darum, es ist ein so faszinierender Beruf, der so facettenreich ist, der so viel, wir reden vielleicht nachher noch drüber, wir haben die Diagnostik, wir haben die Nuklearmedizin, wir haben die Strahlentherapie. Innerhalb dieser einzelnen Fachdisziplinen gibt es so viele Variationen, es ist nie Langeweile, ja, und man ist gleichzeitig nicht so im pflegerischen Thema, das ist nicht für jedermann, also ich habe den größten Respekt vor denjenigen, die Pflege machen, wäre aber nicht meine Welt, und gleichzeitig wollte ich halt mein Leben in den Dienst der Medizin stellen, weil ich einfach meinen Beitrag leisten wollte. Und da war dieser Beruf für mich einfach perfekt. Und einfach diese Begeisterung einfach rauszubringen als Radfluencer, in der Hoffnung, dass es vielleicht der ein oder andere hört, wäre toll, wenn es da der ein oder andere sich oder die ein oder andere sich motiviert fühlt, zu sagen, ey, da gibt es so einen Beruf, der vereint genau das, was mich fasziniert. Oh, das will ich tatsächlich machen. Genau, das ist so ein bisschen die Idee.
Ja, sehr cool. Und du hast ja gerade schon erwähnt, dass ihr eine wachsende Community dann auf Social Media seid von MTRs. Und was würdest du sagen, macht euch als Radfluencer aus?
Also, wenn ich mir jetzt einfach mal so diejenigen angucken, die jetzt auch in diese Radfluencer-Gruppe sozusagen oder sich damit identifizieren, das ist ja nicht so nach dem Motto, ich gebe dir den Ritterschlag und du bist jetzt ein Radfluencer, ja. Das ist ja Quatsch. Ja, sondern das ist ja, im Grunde gibt es da jetzt einen Begriff und es gibt Leute, die identifizieren sich damit. Und das sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche. Und ich bin ja so ein, ich habe ja eine sehr große Fachexpertise, ich gebe ja Workshops und so weiter und so fort. Aber die sind zum Teil ganz anders. Das sind ganz normal, in Anführungsstrichen, das sind jetzt keine Dozenten oder Ähnliches, sondern die haben einfach Freude an ihrem Beruf. Und das wollen die eigentlich vermitteln. Und wir haben das auf dem Radiologie-Kongress Ruhr gesehen. Da waren wir irgendwie alle zusammen. Da war auch Dorina Petersen, Agatha Eppler, dann Laura Rimböck und wie sie alle heißen. Elif war da. Und dann kam auch von den Teilnehmern und sagt, wow, ihr vermittelt eine solche Freude auch an dem Beruf, dass es endlich mal wieder Spaß macht, MTR zu sein. Und das ist auch so ein bisschen was, das machen wir ja nicht absichtlich, sondern wir sind halt so. Und letztendlich, also ist das eigentlich so ein bisschen unser Herzensprojekt. Und nee, wichtig ist im Grunde, dass jeder seinen Beitrag leisten kann. Es müssen nicht die absoluten Fachleute sein.
Ja, und die Authentizität kommt da natürlich auch total rüber, finde ich. Weil man einfach sieht, wie Gloria schon gesagt hat, die Leidenschaft steckt dahinter, die Begeisterung. Mhm. Es muss nicht perfekt sein, es ist nicht gescriptet, sondern es ist halt einfach Geschichten aus dem Alltag. Und das macht total Freude, dazu zu sehen oder zu hören, ja. Mhm.
Die Personen, die du erwähnt hast, sind ja jetzt eher Einzelakteure, sage ich mal, in der Branche. Wie beurteilst du die Branche generell? Also wie weit ist die auf Social Media? Sind alle Akteure der Radiologie bereits dort vertreten oder ist da noch Luft nach oben?
Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ja. Da ist tatsächlich noch ganz viel Luft nach oben. Also man sieht natürlich gewisse Institutionen, gewisse Institute, Praxen viel oder auch Krankenhäuser, die sehr aktiv sind. Das sind ein paar wenige und das macht unheimlich viel Spaß, denen zuzugucken, weil man einfach auch das Gefühl hat, ey, auch das ist dort authentisch. Ja. Die sind alle so freakig drauf. Ja, die verstellen sich nicht, die sind einfach so. Aber da könnte noch viel, viel mehr passieren, wenngleich es natürlich auch mir klar ist. Und das wisst ihr auch, man muss ja auch erstmal den Mut haben. Dann muss man auch das Gefühl haben, oder ganz viele haben ja so das Thema so, ja, wir wollen die Leute das denn, also habe ich denn überhaupt was zu sagen? Ja, jeder hat was zu sagen. Und also diese Fragen sollte man sich tatsächlich nicht stellen und man muss auch nicht warten, bis man perfekt ist, sondern man soll einfach anfangen. Und also da ist doch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und ich glaube auch, dass gerade Institute sich sehr im Prinzip dieses Mediums bedienen sollten und könnten, um auch gerade, was das angeht, einfach so einen Einblick zu geben. Im Prinzip ist das ja wie ein Vertriebstool auch, ne? Wie, ach, das ist ja lustig, da ist irgendwie immer Spaß und dann bewerben sich vielleicht auch diejenigen auch mal eher da. Und wenn es dann auch noch stimmt, dann ist doch super, dann hat man doch super Akquise gemacht. Ja. Und gleichzeitig ist natürlich auch da können viele Institute auch ihren Beitrag leisten. Sind ja nicht alle so innovativ und wie ihr. Also ihr gehört zu den wenigen, die da wirklich auch kontinuierlich super Content liefern und einfach auch ein Gesicht, also einfach auch präsent sind und auch eine tolles Gesicht zeigen. Und ich glaube, wenn das immer wieder kommt und dann kommen die Leute auch und sagen auch irgendwie, ja, von Metron habe ich immer Tolles gesehen. Und das sind nette Menschen. Das ist nicht dieses ich will jetzt, sondern man hat immer irgendwie was gehört. Und irgendwie ist das immer mit einem positiven Gefühl verbunden. Das ist bei euch so, also wenn ich das verfolge. Und ich glaube, das macht halt auch ganz viel. Und dann, wenn es dann mal darum geht, einen tollen Kontrastmittelinjektor zum Beispiel kaufen zu wollen, dann weiß man, ey, die haben doch auch sowas.
Ja. Freut uns auf jeden Fall, dass das so rüberkommt.
Genau. Ich wollte sagen, vielen Dank fürs Kompliment. Nehmen wir sehr gerne an. Wir haben eben schon über die jüngere Zielgruppe gesprochen. Die erreicht man ja vor allem über Kanäle wie TikTok oder Instagram. Und passend dazu möchten wir gerne mit dir über Nachwuchsförderung sprechen.
Ja.
Was glaubst du, kann getan werden, um junge Menschen für deinen Beruf zu begeistern und damit langfristig für Nachwuchs zu sorgen? Du hattest eben schon erwähnt, 2030, die Perspektive ist nicht die rosigste, von daher ist das ein wichtiges Thema.
Also man muss halt gucken, es gibt ja eigentlich zwei Zielgruppen. Es gibt einmal die jungen Menschen, die jetzt irgendwo sich damit auseinandersetzen, ach so, die Schule ist irgendwann vorbei, ich habe dann meinen Abschluss, was mache ich denn dann? Und das ist eine Zielgruppe und natürlich auch die Eltern, die auch sich Gedanken machen, was könnte, ne, die ihre Kinder ja oft auch sehr gut kennen im besten Fall und dann sagen, okay, also ich könnte mir vorstellen, okay, Medizinstudium ist es vielleicht nicht, auch wenn das Kind das vielleicht will oder die Noten stimmen halt nicht, aber was gibt es dann als Alternativen? Was kann ich meinem Kind, wo kann ich es mal hinleiten? Also wir haben eigentlich auch, und die sind natürlich auf ganz anderen Kanälen in sozialen Medien unterwegs, sehr logisch, ja, weil es einfach aufgrund der Altersdiskrepanz, ja. Und dass man im Prinzip die beiden Gruppen auf jeden Fall anspricht. Und das sind so die Sachen, die man natürlich, die man machen kann. Und dann eigentlich immer irgendwie Beiträge machen. Und was ich mega toll finden würde, dass in den ganzen Arztserien, ja, wie in aller Freundschaft, wie sie alle heißen, da gibt es die Pflege und da gibt es den Arzt. So, auch die Schwester Asu legt den Patienten aufs CT und der Dr. Brentano fährt die CT-Untersuchung und anschließend macht er irgendwie eine gynäkologische Operation. Das ist ja nicht die echte Welt. So, und gerade die Radiologie hat einen zentralen, es ist ein zentrales Element in der medizinischen Versorgung. Wenn in einem Krankenhaus die Radiologie zu ist, dann steht das komplette Krankenhaus. Weil die ganze Diagnostik ist ja die Grundlage für die Therapie. Ja. Und ich finde es so schade, dass in gerade in auch solchen, gerade in solchen Fernseh-, in Filmen, in so Serien, dass da, sagt meine Frau auch immer, sagt, wo sollen die Leute denn den Beruf kennenlernen?
Ja, das stimmt.
Und diejenigen, die auch eine Affinität zu Medizin haben, die gucken doch auch solche Serien.
Ja.
So, und dann gehen die in die Pflege oder keine Ahnung. Oder und lernen dann im Nachhinein erst kennen, ach so, das ist ein eigener Beruf. Wir dachten immer, das ist irgendwie Pflege mit einer Zusatzausbildung. Nee, das ist ein eigener Beruf, der dauert 3 Jahre und der ist anspruchsvoll, macht einen Riesenspaß und ist also auch für jeden zu schaffen, der einfach Bock hat auf dieses Thema. Aber das wären so Sachen, die ich halt mega spannend finde, wenn man da mal so ein bisschen was tun würde. Also wenn das jetzt irgendjemand hört, der der Filmbranche ist, ey, mach da mal was.
Und welche Fähigkeiten und Eigenschaften würde denn so ein potenzieller Interessent haben?
Grundsätzlich natürlich eine Affinität zum Thema Medizin, klar. Und wenn man so ein bisschen fragt, was sind so die, ich habe gestern erst mit einer sehr gut befreundeten MTR gesprochen, die auch als Praxisanleiterin auch sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler sieht. Und die stellt immer die Frage, wie bist du zu dem Beruf gekommen? Was, was war so deine Entscheidung? Und sie sagt, also die ganz, ganz häufig ist es dieses, ich habe eine gewisse Affinität zu Technik. Ich möchte was mit Patienten machen. Ich möchte meinen Beitrag in der Medizin leisten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Pflege für mich was ist. Ja, also Umgang mit Patienten ja, aber nicht die klassische Pflege. Je nachdem, welchen Bereich man wählt, hat man halt unterschiedlich viel oder wenig auch mit Patienten zu tun. Und also das sind so die Sachen. Technikaffinität, sehr gerne mit Patienten, mit Menschen arbeiten. Und wenn man halt was sucht, was eben nicht pflegerisch ist, dann ist der MTR-Beruf halt einfach eine Granate, muss man sagen.
Es gibt ja auch viele Karrieremöglichkeiten für ausgebildete MTR, die über die radiologische Praxis hinausgehen.
Genau.
Du selbst bist ja auch mehr als nur ein MTR. Du bist ja auch Autor, Referent, Trainer. Ja. Kann ich noch zahlreiche Sachen aufzählen. Und bald steht auch ein tolles Ereignis bei dir an, nämlich die Neuauflage deines Fachbuches Computertomographie für MTR und RT erscheint noch in diesem Jahr. Was macht die aktualisierte Auflage deines Buches denn besonders und warum sollte man es sich unbedingt zulegen?
Ja, also auch das Buch ist ein Herzensprojekt und kommt jetzt die 4. Auflage, die ist aktualisiert und erweitert. Also ist sie auf den neuesten Stand gebracht. Also es gibt ja sehr, sehr viele tausende MTRs und auch MFAs, die ja auch in der Radiologie arbeiten, die dieses Buch haben. Und jetzt habe ich es auf den aktuellen Stand gebracht und ich habe es erweitert um die komplette Herz-CT-Diagnostik. Also es sind 300 Seiten dazugekommen. Das ist eine ganze Menge. Und wirklich das komplette Herz, alles was mit Herz inklusive Anatomie, die ganzen Prinzipien, die ganzen Untersuchungen, die man mit EKG synchronisiert fahren kann. Also für alle, die in irgendeiner Form in die Herz-CT-Diagnostik damit zu tun haben, ja, ich glaube, das ist eine gute Wahl, sich dieses Buch zuzulegen, weil dort hat man ganz, ganz viele Hintergründe und auch mal geht man mal in die Tiefe und nicht nur das oberflächliche Knöpfchen drücken.
Ja. Genau. Als Hersteller von Kontrastmittelinjektoren interessiert uns vor allem die Kapitel in deinem Buch über die Kontrastmittelprotokolle. Du gibst ja zahlreiche Erfahrungswerte weiter. Wir durften ja schon so ein bisschen reinsneaken.
genau.
Lass uns unseren Zuhörenden vielleicht einen kurzen Abriss dieser speziellen Inhalte geben, damit die Wartezeit aufs Buch verkürzt wird. Vielleicht kannst du kurz erläutern, welche Injektionsparameter es gibt und wie die sich gegenseitig beeinflussen.
Sehr, sehr gerne. Also Kontrastmittelinjektionen haben im Wesentlichen eigentlich zwei wesentliche beeinflussbare Parameter. Das ist einmal die Kontrastmittelmenge, die man injiziert und natürlich auch in welcher Geschwindigkeit man das injiziert wird, als in der Regel als Flow bezeichnet oder Injektionsrate oder Förderrate. Genau, das sind so die zwei Sachen. Und dann gibt es noch einen Parameter, der sich daraus ergibt, den ich immer wieder stresse oder auch immer wieder darauf hinweise, weil er uns im Alltag hilft. Das ist natürlich dann die Injektionsdauer. Das heißt, wie lange dauert es, um letztendlich das ganze Kontrastmittel dann in den Menschen hineinzubringen? Ja, und gefolgt wird das alles noch mit ein bisschen Natriumchloridlösung, die also auch im Nachhinein gespritzt wird, um dann auch das Kontrastmittel wirklich auch dem Körper komplett zur Verfügung zu stellen, damit wir bestmögliche Ergebnisse erzielen.
Und wie beeinflussen die verschiedenen Injektionsparameter die Qualität der Bilder?
Mhm. Da muss man zwei Sachen sehen. Es gibt zwei unterschiedliche große Ausrichtungen. Einmal reine arterielle Untersuchung, wo es eher um die Gefäße geht, und einmal ums Parenchym. Mhm. Der Flow, also die Injektionsrate, beeinflusst hauptsächlich, wie schnell wir das Kontrastmittel in den Patienten hineinbekommen. Das heißt, wie weiß leuchtet das Weiß? Also Kontrastmittel ist in der Computertomographie beispielsweise weiß. Ja. Dann, das sehen wir dann. Und dann, je schneller wir das spritzen, desto weißer wird das Weiß und desto mehr sehen wir halt auch kleine Gefäße beispielsweise und feine Pathologien. Und bei den Parenchymuntersuchungen ist eher das Volumen wichtig, dass wir genug Kontrastmittel drin haben, um zum Beispiel die Leber gut zu kontrastieren, um auch zu erkennen, besser erkennen zu können, ist das alles gesund, ist da möglicherweise krankes Gewebe. Und wenn wir die Kontrastmittelprotokolle, und deswegen liegt mir das immer so am Herzen, nicht vernünftig hinterlegen oder damit nicht richtig arbeiten, können wir noch so ein tolles CT haben, dann wird die diagnostische Qualität niemals an den Punkt kommen, den wir erreichen könnten, wenn wir nicht vernünftig, anständige Kontrastbildprotokolle haben. Also es ist absolut essentiell wichtig, dass wir uns nicht nur mit CT beschäftigen, sondern auch mit Kontrastmittelinjektoren. Und dann brauchen wir natürlich auch Injektoren, die so flexibel sind und auch den neuen CTs die Möglichkeit, also trotz der neuen CTs Möglichkeiten bieten, da sehr flexibel zu sein. Das ist ja unter anderem ein Grund, weswegen ich Vetron-Injektoren so mag.
Das klingt auf jeden Fall nach sehr wertvollen Infos. Da freuen wir uns schon auf dein Buch, wenn das dann rauskommt.
Ja, genau.
Genau. Und dann zu guter Letzt sei uns noch eine Frage zu unseren Injektoren gegönnt. Ja. Nämlich, was ist deine Lieblingsfunktion bei den Accutron-Injektoren?
Also es gibt eine ganz, ganz wichtige Funktion. Das, klar, Kontrastbild injizieren, könnt ihr sehr, sehr gut. Aber es gibt eine Funktion, die serienmäßig bei euch ist, die ich in der heutigen Zeit mit den modernen CTs extrem schätze und auch sehr viel nutze. Und zwar ist es die Möglichkeit, Kontrastmittel zu verdünnen. Das heißt, ich kann Kontrastmittel und NaCl, also die Natriumchloridlösung, simultan injizieren und damit die Untersuchungsprotokolle sehr fein justieren. Und das ist gerade in der heutigen Zeit, wo wir die modernen CTs haben, die mit ganz vielen, mit der Röhrenspannung beispielsweise weit runtergehen, können wir damit unheimlich viel tolle Sachen machen. Und ich finde, es geht bei der Kontrastmittelgabe um mehr als einfach nur Protokoll auswählen und den Startknopf drücken, sondern wir können darüber ganz neue Möglichkeiten, haben ganz neue Möglichkeiten, was Diagnostik angeht. Wir haben die Möglichkeit, das viel besser patientenadaptiert zu machen, den Patienten besser zu schonen und gleichzeitig exzellente Ergebnisse zu erzielen. Also das schätze ich ungemein, diese Funktion. Und vor allem weiß ich ja, hat Metron diese Funktion ursprünglich, glaube ich, auch mal in die Welt gehoben. Also sozusagen ist die Geburtsstätte dieser Funktion. Und sie ist halt auch serienmäßig bei euch drauf. Ich muss mir keinen Gedanken machen, muss ich das jetzt mitkaufen oder nicht. Das ist halt einfach da. Und mein Beitrag ist ja auch so ein bisschen in meinen Seminaren, den Leuten zu erklären, wofür brauche ich das eigentlich. Aber das ist echt ein cooles Feature.
Bessere Werbung könnten wir selbst nicht machen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Schön, also es ist auf jeden Fall immer schön zu hören, dass unsere Produkte den Alltag erleichtern und da halt Hilfestellung geben. Von daher, das ist ja auch unser erklärtes Ziel. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen lieben Dank, Alex, für das Gespräch.
Von Herzen gerne. Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte und danke auch, dass wir über dieses sehr, sehr spannende Thema gesprochen haben. Das ist, weil ich mir das eine große Herzensangelegenheit ist.
So, das war sie, unsere heutige Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr denkt euch in Zukunft Radio
logisch.